Vor zwei Tagen, am 6. März, war weltweiter Equal Pay Day. Bei dem geht es um die immer noch bestehende und sehr beachtliche Lücke zwischen den Gehältern von Männern und Frauen. Heute, am 8. März, ist Weltfrauentag. Das heißt, es gibt eigentlich keine bessere Woche und keinen besseren Tag als heute bei der Dosis Wissen über eine Lücke in der Krebsversorgung bei Frauen zu sprechen.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh und das in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 8. März.
Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.
Und wir haben uns eben diesen Tag nicht ganz willkürlich ausgesucht, sondern das soll natürlich auch ein bisschen mehr Signalwirkung haben, denn Frauen sind als Krebspatientinnen aus einer Reihe verschiedenster Gründe immer noch deutlich benachteiligt. Viele dieser Probleme sind struktureller Natur. Und auch in Deutschland bestehen die noch. Da sage ich nur Hashtag, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Nee, das stimmt so hier auch nicht. Und wir haben uns natürlich dafür auch eine Expertin mit ins Boot geholt. Wir haben gesprochen mit Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivantes Auguste Victoria Klinikum und dem Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin. Und sie hat sich in der Vergangenheit und auch immer noch viel mit Geschlechterunterschieden in der Medizin und in der Gynäkologie im Speziellen beschäftigt. Daher holt euch jetzt einen Kaffee. Ihr werdet ihn brauchen, wenn wir über diese ganzen Probleme, die sich für Frauen in der Krebstherapie auftun, sprechen. Und dann starten wir damit. Als Grundlage für diese Folge haben wir uns ein großes Paper angeschaut, was gegen Ende letzten Jahres im Lancet erschienen ist, also recht hoch publiziert. Das nannte sich Women, Power and Cancer. Und das fasst im Grunde genommen schon super zusammen, worum es geht und wo das Problem liegt. Übersetzt natürlich Frauen, Macht und Krebs. Und ihr ahnt es bereits, natürlich die Macht sowohl in der Krebsmedizin, aber natürlich auch in der Gynäkologie, in der Forschung, liegt immer noch und überwiegend bei den Männern. Und das wirkt sich negativ auf die Behandlungsqualität von Frauen aus. Dafür gleich mal die wichtigsten Fakten aus dem Lancet-Beitrag hier zusammengefasst. Weltweit können Frauen deutlich seltener als Männer informierte Entscheidungen in Bezug auf ihre Krebserkrankung treffen. Das hat was mit dem Zugang zu Wissen zu tun, mit dem Zugang zur Ausbildung und der Selbstbestimmung. Außerdem, wenn sie dann tatsächlich Zugang zu einer Krebstherapie bekommen, dann haben weltweit die Frauen auch ein deutlich höheres Risiko, sich für ihre Krebstherapie zu verschulden als Männer. Das ist natürlich jetzt kein Beispiel, was man auf Deutschland übertragen kann, denn hier haben wir das Krankenkassensystem, da geht es nicht um Verschuldung, aber weltweit gibt es das natürlich nicht so in der Form überall. Schaut man sich wiederum die Frauen an, die in der Versorgung tätig sind, also Professionelle, die eben Krebspatientinnen und Patienten versorgen, dann haben diese auch eine deutliche Benachteiligung und geschlechtsspezifische Diskriminierung, denn sie bekommen viel seltener die Zuteilung von Fortbildungsstellen. Das heißt also, sie können sich nicht so gut fortbilden wie gleichgestellte andere professionelle Männer in der Medizin. Und da geht es natürlich auch gleich weiter. Männer dominieren die Krebsforschung, die Krebsversorgung, die Leitlinienkommission, das ist egal, welche Krebstherapie man sich anschaut. Und das hat natürlich negative Folgen für die Versorgungsqualität von Krebs bei Frauen. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das sind ja alles Zugang zu Bildung, das ist bestimmt ein Problem oder das wissen wir auch, das ist ein Problem von spezifischen Ländern. Mädchen wird Bildung vorenthalten, die können sich gar nicht so weiterbilden, Frauen verdienen weltweit weniger und so weiter und so fort. Das ist weit weg, nicht Deutschland. Nein, wenn wir einfach mal nach Berlin gucken, das haben wir getan, haben wir uns Chefarztpositionen angeschaut für Fachgynäkologie. Wir reden ja über Krebstherapie bei Frauen und natürlich, welche Krebsarten kommen spezifisch bei Frauen vor? Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs oder Gebärmutterkrebs grundsätzlich. So, in Berlin gibt es also 20 Chefarztpositionen für das Fach Gynäkologie. Ich brauche da jetzt nicht viel gendern, denn 17 sind von Männern besetzt und nur 3 von Frauen in einem Fach, in dem aber 3/4 aller tätigen Medizinerinnen weiblich sind. Und wir haben eben mit einer von diesen 3 gesprochen, unsere heutige Expertin Mandy Mangler. Und sie sagt uns, leider gilt in der Medizin in Deutschland, je höher die Position, desto niedriger die Frauenquote. Bei den Medizinstudium-AbsolventInnen sind noch 60% weiblich, aber wenn es um die Führungspositionen in Unikliniken und auch in Forschungsgruppen geht, dann liegt die Frauenquote nur noch bei, und jetzt bitte anschnallen, 15%. Und das ist in vielerlei Hinsicht auch ein Problem für Frauen und die Prävention, die Diagnostik und die Therapie von Krebserkrankungen. Da haben wir natürlich die Gegenfrage gestellt, okay, warum ist da diese niedrigere Männerquote ein Problem in der Therapie letztendlich? Zunächst muss man sagen, und das ist nicht von der Hand zu weisen, das ist in allen möglichen soziokulturellen, aber auch wissenschaftlichen Bereichen der Fall, es gibt einen männlichen Blickwinkel, unter dem spezifisch Frauenthemen und auch Probleme nicht hinreichend beachtet werden. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die Krebsversorgung, auch in Deutschland, Brustkrebsvorsorge ist in Deutschland ziemlich gut, aber gerade bei der Gebärmutterhalskrebsvorsorge sieht das ganz anders aus. Unsere Expertin erklärt uns dazu, das humane Papillomavirus ist eine der Hauptursachen für Gebärmutterhalskrebs. Aber wenn weniger als 50% der Mädchen gegen HPV geimpft sind, obwohl es von der STIKO empfohlen wird, dann ist das natürlich keine gute Prävention. Aber es geht dann auch noch weiter. Wenn wir jetzt schon Krebs haben und dann wird die Gebärmutter im Rahmen einer Gebärmutterhalskrebstherapie entfernt, dann heißt es in den allermeisten Fällen, die Sexualität ist noch gegeben für die betroffene Frau. Und sie betonte, auch das ist wieder ein männlicher Blickwinkel. Warum? Die Frau ist noch penetrierbar. Die Vagina ist da. Das heißt also, diese passive Part vom Sex ist gegeben. Aber ob sie noch orgasmusfähig ist, das scheint für diese männliche Perspektive nebensächlich zu sein. Dabei definiert sich ja, das ist jetzt mein Part, das nicht mehr Zitat, die Sexualität natürlich auch über die Orgasmusfähigkeit einer Person. Und natürlich gibt es da noch zigtausende von Beispielen, die alle in die gleiche Kerbe hauen, die alle diese Benachteiligung durch die männliche Perspektive aufzeigen können. Das würde die Folge komplett sprengen. Das am meisten bekannte Problem und auch das, was inzwischen auch, sagen wir mal, in der Allgemeinmedizin angekommen ist, ist natürlich, dass bei Medikamentenversuchen die ProbandInnen, naja, ich gender jetzt mal, aber sie sind immer noch vorwiegend männlich. Und auch dazu hat unsere Expertin gesagt, man könnte meinen, das kommt daher, weil Frauen geschützt werden sollen. Ja, sie können ja schwanger werden. In Wahrheit ist es aber tatsächlich einfach ein erhöhter Aufwand, bei Frauen den Zyklus und die Menstruation mit zu berücksichtigen. Deshalb werden schon in den Tierversuchen, wo es also nicht um den Schutz von Embryos geht, von menschlichen Embryos, schon in den Tierversuchen werden überwiegend männliche Tiere verwendet. Das ist einfach unkomplizierter. Und das, was dabei hinten runterfällt, ist die Berücksichtigung der Physiologie der Frau. Die allermeisten zugelassenen Medikamente, und dazu gehören auch Krebsmedikamente, sind letztlich an Männern zugelassen, wenn man sich das genauer anschaut. Und für Frauen entsprechend häufig nicht optimal eingestellt. So Mandy Mangler. Und jetzt machen wir das, was auch das Lancet Paper gemacht hat. Wie lässt sich das ändern? Wir wollen ja hier konstruktiv sein und sagen, okay, was muss ich denn tun, damit ich diesen Versorgungsgap, diese Lücke nicht mehr habe? Und da sagt das Paper, aber es macht quasi auch einfach nur logisch Sinn, Geschlecht muss bei der Krebsforschung mehr mit einbezogen werden, muss mehr bedacht werden. Bei Krebsrisiken, die vorrangig Frauen betreffen, gilt es, die Forschung und die Versorgung und die gesetzlichen Regelungen dazu zu stärken. Und natürlich, und das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt, der Zugang für Frauen zu Führungspositionen und Forschungsstellen, führenden Forschungsstellen, muss deutlich gestärkt werden. Da hatte unsere Expertin auch noch einen Appell an alle. Insgesamt sollten Frauen sich mehr zutrauen, sich gerade nicht auf ihr Geschlecht reduzieren lassen. Gerade in der Führungsriege habe ich manchmal den Eindruck, das ist eine männliche Welt mit vielen Alphatieren. Ich beobachte leider häufig, dass Frauen sich davon abschrecken lassen. Aber das brauchen sie gar nicht. Gerade wenn es um die medizinische Qualität geht, sind viele derjenigen Männer, die es nach oben schaffen, eben doch nur mittelmäßig. Viele der Frauen, die sich von den männlich dominierten Regeln abschrecken lassen, sind fachlich und medizinisch besser aufgestellt und würden die Qualität der Medizin anheben. Und da bleibt mir nur zu sagen, das kann ich bekräftigen, das habe ich selbst schon oft genug erlebt, dass da qualifizierte Frauen nicht gefunden werden, Führungspositionen eben doch männlich besetzt werden. Und da müssen wir, glaube ich, alle daran arbeiten, dass sich das ändert. Und jetzt habe ich noch einen ganz speziellen Tipp für euch. Das Wochenende steht vor der Tür. Und wenn ihr sagt, egal ob jetzt männlich oder weiblich, ich möchte gerne mehr dazu wissen, ich möchte lernen, ich möchte mich auch selber weiterbilden, was weibliche und männliche Medizin bedeutet, was weiblicher und männlicher Blickwinkel ist, wie es sich anfühlt, als Frau an eine gläserne Decke zu stoßen oder eben da auch durchzukommen und in Führungsposition zu kommen und was das für Probleme sind. Dann haben wir gleich zwei Podcasts, die das behandeln. Einmal Frau Doktor, übernehmen Sie, und zum anderen The Sex Gap, der sich eben mit ganz vielen Diskrepanzen in der geschlechtergerechten Medizin beschäftigt. Hört ihr euch an, bitte, bitte auch gerade Männer, hört da rein, egal ob jetzt medizinisch vorgebildet oder nicht. Beide Podcasts sind super hörbar, super kurzweilig, spannend. Wir schaffen eine Gleichberechtigung nicht im Alleingang. Wir brauchen männliche Verbündete, die genauso dafür kämpfen. Und die Podcasts bieten da einfach einen super Einstieg.
Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.